Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Liebe Grüße aus Hanoi. Mein Name ist Thao Nguyen und ich heiße Sie herzlich zum Programm der Stimme Vietnams. Heute hören Sie die folgenden Themen. Die Welt ein Jahr nach den Handelsstörungen aufgrund von Zöllen. Bewahrung der Kulturidentität. Kostenlose Sprachkurse für Kinder der Volksgruppe der Khmer. Die Kultur- und Sportmeldungen. Zuerst hören Sie die Nachrichten mit Ngoc Nguyen.
Die Schlagzeilen. Premierminister Lê Minh Hưng, eine moderne, ermöglichende und volksbedienste Regierung aufgebaut. Premierminister Lê Minh Hưng wird Erfolge in Stärkung strategischer Durchbrüchen der Wirtschaft erzielen. Võ Thị Ánh Xuân wird zur stellvertretenden Staatspräsidentin, die Amtszeit 2026-2031 wiedergewählt. Die Nachrichten im Einzelnen. Mit allen 495 Fürstimmen ist KPV-Generalsekretär Tullam auf der Parlamentssitzung am Dienstag zum Staatspräsidenten der Amtszeit 2026-2031 gewählt worden. Bei der Vereidigung vor dem Parlament sagt Tullam:
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội.
Unter der Nationalflagge und vor dem Parlament sowie den Landsleuten und den Wählern schwöre ich, Staatspräsident der Sozialistischen Republik Vietnam, dem Vaterland, dem Volk und der Verfassung der Sozialistischen Republik Vietnam absolute Treue. Ich bemühe mich, die mir von der Partei, dem Staat und dem Volk übertragenen Aufgaben zu erfüllen.
Tullam sagte, es sei ihm eine große Ehre und Verantwortung, den Posten als KPV-Generalsekretär und Staatspräsident der Sozialistischen Republik Vietnam zu übernehmen. Dies zeige das Vertrauen und die Erwartung der Partei und der Bevölkerung gegenüber dem Partei- und Staatschef. Er werde gemeinsam mit der Partei, dem Volk und vor allem dem Zentralkomitee der KPV ein friedliches, unabhängiges, demokratisches und wohlhabendes Vietnam aufbauen.
Ưu tiên hàng đầu của tôi trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Meine erste Priorität liegt darin, das friedliches und stabiles Umfeld aufrechtzuerhalten, das Land schnell und nachhaltig zu entwickeln und den Lebensstandard der Bevölkerung zu erhöhen. Gemeinsam mit der Partei und der ganzen Bevölkerung will ich mich darauf konzentrieren, einen sozialistischen Rechtsstaat aufzubauen, eine eigenständige Wirtschaft, eine vom Volk verankerte Landesverteidigung, ein effizientes politisches System und eine entwickelte, solidarische und männliche Gesellschaft zu fördern.
Auch am Dienstagvormittag verabschiedete das Parlament einen Beschluss zur Regierungsstruktur der Amtszeit 2026-2031. Auf der Sitzung am Dienstag in Hanoi hatte das Parlament einen Beschluss zur Wahl von Lê Minh Hưng zum Premierminister der Amtszeit 2026-2031 verabschiedet. Bei der Vereidigung vor dem Parlament sagte der neue Regierungschef:
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào.
Unter der Nationalflagge und vor dem Parlament sowie den Landsleuten und den Wählern schwöre ich, Premierminister der Sozialistischen Republik Vietnam, dem Vaterland, dem Volk und der Verfassung der Sozialistischen Republik Vietnam absolute Treue. Ich bemühe mich, die mir von der Partei, dem Staat und dem Volk übertragenen Aufgaben zu erfüllen.
In seiner Antrittsrede betonte Premierminister Lê Minh Hưng die Bedeutung des Aufbaus einer modernen und volksbediensteten Regierung.
Xây dựng một chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
Das Wachstumsziel des Bruttoinlandsprodukts von mehr als 10% im Zeitraum 2026-2031 ist eine Mission zur Entwicklung und Verwirklichung strategischer Ziele des Landes. Die Regierung betrachtet die Entwicklung von Wissenschaft, Technologie, Innovation und nationaler digitaler Transformation als Hauptimpulse zur schnellen Entwicklung von modernen Produktionskräften und zur Erhöhung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Am selben Tag verabschiedete das Parlament einen Beschluss zur Wahl von Nguyen Van Quang zum Richter des obersten Volksgerichts. Mit allen 4 Stimmen der Abgeordneten ist der Leiter der Personalabteilung der KPV, Lee Ming-hung, zum Premierminister der Amtszeit 2026-2031 gewählt worden. Viele Experten äußerten ihre Erwartungen von dem neuen Regierungschef. Laut Dr. Nguyen Hong-hai aus der University of Finnuni hat Premierminister Lee Ming-hung viele Posten mit erneuertem Denken und wissenschaftlichen Arbeitsstil übernommen. Während der Amtszeit des Gouverneurs der Staatsbank habe er das Bankensystem durch eine schwierige Umstrukturierungsphase geführt, die uneinbringlichen Schulden behandelt und die Stabilisierung der Makrowirtschaft unterstützt. Lee Ming-hung sei für die Rolle des Regierungschefs im neuen Zeitalter geeignet, so Nguyen Hong-hai weiter.
Der Posten des Premierministers ist für Lee Ming-hung im heutigen Kontext sehr gut geeignet. Dies gilt besonders im Zeitpunkt, in dem Vietnam 200 Jahre zielen und Ziele zum Wirtschaftswachstum und zur Reform von Institutionen gesetzt hat. Der neue Premierminister verfügt sowohl über wirtschaftliche Kenntnisse als auch Erfahrung in der Organisationsarbeit. Dies soll ihm ermöglichen, bessere Arbeit in der Reform und in der Umsetzung von Durchbrüchen zur Entwicklung von Infrastruktur und Wirtschaft zu leisten.
Währenddessen war der Dozent der Fulbright University Vietnam, Nguyen Xuân Thanh, der Meinung, dass die Regierung unter der Führung des Premierministers Lee Ming-hung in einem technokratischen Geist betrieben werde, im Kontext, dass die Entwicklungsziele Vietnams viele Ambitionen und Herausforderungen beinhalten. Am Dienstag hat das Parlament der 16. Legislaturperiode in seiner ersten Sitzung einen Beschluss zur Wiederwahl von Bo Thi Anh Xuan zur Vize-Staatspräsidentin verabschiedet. Dementsprechend übernimmt Bo Thi Anh Xuan, Sekretärin des Parteizentralkomitees, Vize-Staatspräsidentin die Amtszeit 2021-2026 und Abgeordnete des Parlaments der 16. Legislaturperiode den Posten der stellvertretenden Staatspräsidentin der Sozialistischen Republik Vietnam für die Amtszeit 2026-2031. Bo Thi Anh Xuan wurde am 8. Januar 1970 im Wohnviertel Thới Sơn in der südvietnamesischen Provinz An Giang geboren. Sie hatte verschiedene Positionen auf lokaler Ebene inne und fungierte zweimal als Interimsstaatspräsidentin der Sozialistischen Republik Vietnam, und zwar vom Januar 2023 bis März 2023 und von März 2024 bis Mai 2024. Seit Januar 2026 ist die Sekretärin des Parteizentralkomitees Vize-Staatspräsidentin der Sozialistischen Republik Vietnam und Mitglied des Parlaments der 17. Legislaturperiode. Der heutige 7. April ist Weltgesundheitstag und gleichzeitig Vietnams Gesundheitstag. In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Gesundheitstag vom Gesundheitsministerium unter dem Motto Aktive Krankheitsprävention für ein gesundes Vietnam ins Leben gerufen. Dazu Gesundheitsministerin Đào Hồng Lan.
Nhưng mỗi người chúng ta hãy dành thời gian quan tâm nhiều hơn cho việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe của chính mình.
Jeder von uns sollte mehr Zeit für Pflege und Schutz der eigenen Gesundheit verbringen. Wir sollten regelmäßige körperliche Übung als ein Bedürfnis, als eine tägliche Gewohnheit betrachten. Ein gesunder Körper ist ein starker Schutzschild gegen alle Krankheiten. Darüber hinaus sollten wir zusammenarbeiten, um die Umwelt um uns herum zu schützen und einen grünen, sauberen und gesunden Lebensraum zu schaffen.
Der 7. April dieses Jahres markiert zudem den 26. Jahrestag der Unterzeichnung des Beschlusses durch den Premierminister, der diesen Tag zum Nationalen Tag der freiwilligen Blutspende erklärt. Diese Bewegung spielt eine entscheidende Rolle bei der Pflege und dem Schutz der Gesundheit der Gemeinschaft. Das Wichtigste noch einmal in Kürze. Premierminister Lemmingen, eine moderne, ermöglichende und volksbedienste Regierung aufgebaut. Premierminister Lemmingen wird Erfolge in Stärkung strategischer Durchbrüche der Wirtschaft erzielen. Bote Engson wird zur stellvertretenden Staatspräsidentin, die Amtszeit 2026-2031 wiedergewählt. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
US-Präsident Donald Trump hat am 2. April 2025 Gegenzölle gegen die meisten Wirtschaftspartner Amerikas weltweit angekündigt. Dieses Ereignis führte zu einer der größten globalen Handelskrisen seit Jahrzehnten und drohte, die Weltwirtschaftsordnung grundlegend zu verändern. Ein Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Dan Chang.
Die Gegenzölle der USA, die zwischen 10% und 50% liegen, haben zu langwierigen Handelsspannungen zwischen den USA und vielen großen Volkswirtschaften weltweit geführt. Fast ein Jahr nach der Ankündigung von Gegenzöllen durch US-Präsident Donald Trump erklärte der Oberste Gerichtshof der USA diese Zölle am 20. Februar 2026 für verfassungswidrig. Nur wenige Stunden später kündigte Trump neue zusätzliche Einfuhrzölle in Höhe von 10% gemäß Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1954 an, die für 150 Tage gelten sollten. Im Wesentlichen wurden die Gegenzölle von den USA im Laufe des vergangenen Jahres angewendet, die durch Anspannungen für bestimmte Partner auf der Grundlage neuer Handelsabkommen zwischen den USA und diesen Partnern ergänzt wurden. US-Beamte lobten die im vergangenen Jahr eingeführten Zollpolitik und behaupteten, diese hätten die US-Wirtschaft widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und sicherer gemacht. Dementsprechend sank das US-Handelsbilanzdefizit zwischen April 2025 und Februar 2026 im Vergleich zum gleichen Zeitraum um 24%. Die Handelsdefizite gegenüber China und der Europäischen Union sanken um 32% bzw. fast 40%. Darüber hinaus haben die USA mehr als 20 neue Handelsabkommen unterzeichnet oder Verhandlungen dafür abgeschlossen, die mit Zusagen in den kommenden Jahren Billionen von Dollar in die USA zu investieren verknüpft werden. Allerdings sind nicht alle Indikatoren positiv. Studien zeigen, dass das reale Wirtschaftswachstum der USA im vergangenen Jahr 2,1% betrug, was unter dem Wachstum von 2,8% im Jahr 2024 liegt. Das Beschäftigungswachstum erreichte voraussichtlich 0,5% und lag damit unter dem Wachstum von 1,2% von 2024. Die versprochene massive Verlagerung der Produktion zurück in die USA hat sich noch nicht realisiert. William George, Forschungsdirektor bei Import Genius, einem führenden globalen Handelsdatenunternehmen mit Sitz in Arizona, stellt fest.
Die Unsicherheit und die ständigen Änderungen der Handelspolitik in der vergangenen Zeit haben Unternehmen davon abgehalten, sich fest zu einer Produktionsverlagerung zu bekennen, weil es sich um eine sehr große Investition über viele Jahre handelt.
Zölle bedeuten auch höhere Kosten für Verbraucher. Im August 2025 gab die Federal Reserve an, dass die Verbraucher 94% der Kosten der Zölle tragen würden. Nach einer Studie des Yale Budget Lab, eines Forschungszentrums der Yale University, muss ein US-amerikanischer Haushalt aufgrund der neuen Zölle mit einem Anstieg der Lebensmittelkosten um etwa 1.500 US-Dollar pro Jahr rechnen. Die durch die US-Zollpolitik verursachten Handelsstörungen haben Volkswirtschaften dazu veranlasst, ihre Partner zu diversifizieren und sich in den globalen Lieferketten neu zu positionieren. Kari Hirmann, Leiterin der Abteilung für Handels- und Wirtschaftspolitik der Brookings Institution in den USA, ist überzeugt, dass die meisten Wirtschaftspartner der USA den Dialog und Verhandlungen mit den USA bevorzugen, um ein neues und für beide Seiten akzeptables Handelsabkommen zu erzielen. Langfristig gesehen werde der Schock der US-Handelspolitik dieser Volkswirtschaften jedoch dazu veranlassen, ihre Abhängigkeit vom US-Markt zu verringern.
Globally, I mean, we didn't see mass
Wir erleben keinen globalen Gegenangriff. Wir sehen aber, dass US-Handelspartner versuchen, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA anzupassen. Sie rückten näher zusammen und entfernten sich immer weiter von den USA.
Parallel zur Verhängung dieses neuen zusätzlichen Einfuhrzolls von 10% für einen Zeitraum von 150 Tagen seit Ende Februar sucht die US-Regierung auch verstärkt nach neuen rechtlichen Instrumenten zur Aufrechterhaltung der im vergangenen Jahr eingeführten Zölle. David Zuber, Professor für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Georgetown Universität in den USA, kommentiert.
I think it's going to be a choice that those countries are going to have to make.
Die Länder werden eine Entscheidung treffen müssen. Die von Präsident Donald Trump im letzten Jahr verhängten Zölle waren zwar illegal, galten aber fast das ganze Jahr über. Wenn ein Land das Abkommen mit den USA bricht, könnte Donald Trump erneut illegale Zölle gegen dieses Land verhängen, obwohl diese Zölle später möglicherweise wieder aufgehoben würden. Einige Länder wollten dieses Szenario jedoch nicht abwarten, insbesondere wenn die Weltwirtschaft einen Rückgang erleidet.
Die langfristigen Auswirkungen des Nahostkonflikts sind ebenfalls unbekannt. Wirtschaftsexperten zufolge bedeuten anhaltende Konflikte hohe Energiepreise und wirtschaftlichen Niedergang. In diesem Fall müssten nicht nur Partner der USA, sondern auch die USA selbst ihre Handelspolitik flexibler gestalten. Und die USA werden die bisherigen Zollsätze nicht hartnäckig beibehalten können.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Im Sommer bieten viele Pagoden der Khmer Theravada Buddhismus in der südvietnamesischen Provinz An Giang kostenlose Sprachkurse für Kinder der Volksgruppe der Khmer an. Dies soll dazu beitragen, die Schrift, die Sprache und die Kulturidentität der Khmer zu bewahren. Ein Beitrag von Ngoc Anh, gesprochen von Dan Chang.
Die Die Provinz An Giang liegt im Mekong-Delta und hat eine große Anzahl der Angehörigen der Khmer. Ihre Sprache und Schrift sind die Khmer-Sprache, die Pali-Schrift und die Sanskrit, die nicht nur in Schulen, sondern auch in Pagoden unterrichtet werden. Die Pagoden haben die Eltern dazu mobilisiert, ihre Kinder zu Sprachenkursen zu schicken. Obwohl diese Pagoden keine formalen Schulen sind, würden sie den Unterricht nach dem Lehrbuch des Bildungssektors geben, sagt der Vorsteher der Soi So Pagode, Obermönch Zhou Ti.
Die Kurse für die Kinder der Khmer werden überwiegend während der Sommerferien veranstaltet. Sie dauern 2 bis 2,5 Monate, bei denen die Kinder die Schrift und Muttersprache lernen können.
Die Khmer-Kurse in Pagoden sollen der jungen Generation dabei helfen, die Sprache ihrer Volksgruppe zu verstehen und die Kooperation zwischen Pagoden, Schulen und Familien in der Erziehung der Kinder zu stärken. Trotz vieler Schwierigkeiten hätten sich die Mönche für das Lehren der Kinder engagiert, sagt der Vorsteher der Mi'a Pagode, Obermönch Chau Kat.
Die Mi'a Pagode bietet Unterricht in der Bali-Sprache. Jedes Jahr eröffnet die Pagode 1 bis 2 Klassen. Die Provinz schenkt dem Lernen der Kinder der Khmer große Aufmerksamkeit. Auch die Bewohner haben die Pagode bei dieser Aktivität sehr unterstützt.
Neben dem Sprach- und Schriftunterricht können die Kinder außerdem von den Mönchen und Lehrern die Sitten und Bräuche sowie die traditionelle Kultur der Volksgruppe übermitteln. Der Studierende Chone Somnath aus der Gemeinde Olam der Provinz An Giang sagt:
Die Mönche unterrichten die Schüler gebührenfrei. Sie veranstalten außerdem Wettbewerbe und überreichen Preise an Gewinner. Während des Unterrichtes lehren die Mönche auch gesellschaftliche Umgangsformen, buddhistische Sutras und Volkskultur. Einige Pagoden bieten außerdem Unterricht in der Fünftonmusik, Chaidam, Trommelschlag und Suke-Bühnenkunst. Dies hat reiche Kinder zum Unterricht fasziniert.
Die Lokalbehörde begleitet und unterstützt die Pagoden bei der Veranstaltung von Kursen. Auch die Bildungsbehörde hat Lehrer aus einigen Schulen zum Unterricht in Pagoden geschickt. Für Pagoden, die keinen Unterrichtsort haben, bietet die Behörde ihnen Platz in Dörfern, sagt die Vizevorsitzende des Volkskomitees der Gemeinde Olam, Niang Sambo.
Von insgesamt 15 Pagoden in der Gemeinde Olam veranstalten im Sommer Khmer-Kurse für Kinder der Khmer. Damit hoffen die Khmer, dass ihre Kinder die Sprache und Schrift ihrer Volksgruppe bewahren werden. 2025 hat der Staat finanzielle Unterstützung für Lehrer dieser Kurse zur Verfügung gestellt. Auch die Gemeinde Olam hat umgerechnet mehr als 15.000 US-Dollar unterstützt.
Die Khmer-Kurse der Pagoden der Khmer-Theravada-Buddhismus in der Provinz An Giang sind praktische Aktivitäten, die zum Erhalt von Sprachen und Schriften der ethnischen Minderheiten beitragen.
Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Ngoc Nương.
Im Lý Thường Kiệt Tempel in der Gemeinde Tam Giang der Provinz Bắc Ninh hat vor kurzem das Fest des New Nguyệt Phiket 2026 stattgefunden. Das Ereignis ist mit dem glorreichen Sieg der Bevölkerung und Soldaten der Lý-Dynastie gegen die chinesischen Song-Aggressoren im Jahr 1077 auf dem New Nguyệt Fluss der heutige Kaufluss verbunden. Das Fest soll dazu beitragen, den Wert des Erbes des Sieges aus der Bevölkerung und Soldaten der Li-Dynastie unter der Führung von Li Tongjie zu bewahren und zu entfalten. Bemerkenswert beim Fest des Nüngwe-Sieges waren ein Bossrennen und ein Ringkampf. Auf dem Bingming-Platz in der Provinz Ningbing wird am 30. Mai das Musik- und Kreativfestival Forestival 2026 stattfinden. Angeboten sind die Aufführungen von bekannten Sängerinnen und Sängern, unter anderem Ha Anh Tuấn, Dan Binzi, Hiếu Thứ Hai, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam und Phùng Khánh Linh. Im Rahmen des Forestivals werden auch ein Kreativcamp und der Waldbau veranstaltet. Der Waldbau wird im Bellong Naturschutzgebiet veranstaltet. Dies ist ein wichtiger Lebensraum für über 300 Delacour-Schwarzlanguren, einer der seltensten Primatarten der Welt. Beim Spiel in der Gruppe A der Futsal-Südostasien-Meisterschaft 2026 am Montag hat die vietnamesische Futsalmannschaft einen 4:0-Sieg gegen die Auswahl aus Myanmar errungen. Die vier Tore machten Sahung, Dahai und Thak Hieu. Dies war ein guter Start des vietnamesischen Teams bei diesem Turnier, das vom 6. bis zum 12. April im thailändischen Nong Thaburi stattfindet. Beim nächsten Spiel am Dienstagnachmittag wird die vietnamesische Mannschaft auf die Auswahl auf Timor-Leste treffen. Am Montag hat die vierte Etappe des Rastrennens um den Pokal des Fernsehsenders von Ho Chi Minh Stadt 2026 von der Stadt Hanoi nach Provinz Thanh Hóa über eine Strecke von 114 Kilometer angeführt. Diese Strecke gewann der belarussische Radfahrer Maciuk Cianis aus dem Team Kenda Domnai und übernahm das gelbe Trikot von Zachary Patrick Peterson des Teams Vinh Long Agrakultur. Außerdem verteidigte Cianis erfolgreich das grüne Trikot des besten Sprinters. Am Dienstag findet die fünfte Etappe statt, die von der Provinz Thanh Hóa zur Provinz Nghệ An über 139 Kilometer läuft.
Liebe Freunde, das war unser Programm heute. Mein Name ist Tao Nguyen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.